Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Abzocker-Initiative. Des Volkes Stimme ist doch gefragt. Die Nationalratskommission will unbedingt eine Volksabstimmung. Eklat im deutschen Parlament. Deutschlands Engagement in Afghanistan wird verlängert, unter scharfem Protest von links. Dann Kunsthändler, Galerist, Museumsgründer. Mit dem Tod von Ernst Baehler verliert der Kulturraum Basel eine große Persönlichkeit. Und Trainer, Positivdenker, trotziger Held. Ralf Krüger hört nach 13 Jahren als Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft auf dem Höhepunkt seiner Karriere auf. Das Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Philipp Böckler.
Die Rechtskommission des Nationalrats empfiehlt die sogenannte Abzocker-Initiative zur Annahme. Sie hat gleichzeitig einen direkten Gegenvorschlag ausgearbeitet, der in gewissen Punkten weniger scharf gegen hohe Managerlöhne vorgehen will. Für die Volksabstimmung empfiehlt die Rechtskommission den Stimmberechtigten beim Stichentscheid, dem Gegenvorschlag den Vorzug zu geben. Der Basler Galerist und Kunsthändler Ernst Baehler ist im 89. Altersjahr gestorben. Baehler hatte mit seiner vor 2 Jahren verstorbenen Frau Hildi eine Stiftung errichtet, die seit 13 Jahren im Basler Vorort Rien die Fondation Baehler betreibt. Die Sammlung ist eine der weltweit bedeutendsten der Kunst des 20. Jahrhunderts. Mit seiner Frau war Baehler 1971 auch Mitbegründer der weltweit führenden Kunstmesse Art Basel. Kinderkrippen und Gewerkschaften verlangen mehr Geld für die familienexterne Betreuung. Sie haben in Bern eine Petition eingereicht. Demnach soll die öffentliche Hand 5 Milliarden Franken für Kinderkrippen bereitstellen. Dies entspräche 1% der Wirtschaftsleistung, so viel wie das Kinderhilfswerk UNICEF empfiehlt. Zurzeit geben Bund, Kanton und Gemeinden deutlich weniger aus. Der Bundesrat hat eben erst seinen Beitrag für die Kinderbetreuung gekürzt, von 140 auf 80 Millionen Franken. Die Ausdehnung der Kurzarbeitsentschädigung hat sich laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO gelohnt. Weil Unternehmen seit dem letzten Frühling 18 anstatt 12 Monate Kurzarbeit verhängen dürfen, seien rund 20.000 gefährdete Stellen erhalten geblieben. Die Arbeitslosenquote sei damit um 0,5% weniger stark angestiegen. Das Waadtländer Technologieunternehmen Kudelski ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Kudelski weist für das letzte Jahr einen Gewinn von über 50 Millionen Franken aus. 2008 hatte noch ein Verlust von 7 Millionen Franken resultiert. Der Umsatz von Kudelski stieg um 2% auf über 1 Milliarde Franken. Das Unternehmen ist in der Verschlüsselungstechnik für das Bezahlfernsehen tätig und entwickelt auch Zutrittssysteme für Parkhäuser und Bergbahnen. UNO-Generaldirektor Orgonicike hat den Aufruf des libyschen Staatschefs Gaddafi zum Heiligen Krieg gegen die Schweiz scharf verurteilt. In Genf erklärt er gegenüber einem Journalisten, solche Äußerungen eines Staatschefs seien untragbar. Gaddafi hatte gestern in einer Rede vor mehreren tausend Menschen behauptet, die Schweiz sei ein ungläubiger Staat und zerstöre Moscheen. In Deutschland hat das Parlament mit großer Mehrheit die Aufstockung der deutschen Truppen in Afghanistan und die Verlängerung des Mandats um 1 Jahr beschlossen. Künftig werden 5.350 deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert sein, 850 mehr als bisher. Während der Sitzung war es zu einem Eklat gekommen. Abgeordnete der Linksfraktion mussten den Saal verlassen, nachdem sie lautstark und mit Plakaten gegen den Einsatz protestiert hatten. In Italien ist der Gründer und Verwaltungsrat der Telekom-Firma Fastweb, Silvio Scalia, verhaftet worden. Scalia wurde von der Polizei am Römer Flughafen festgenommen, als er von einem Auslandaufenthalt zurückkehrte. Scalia und Fastweb-Geschäftsführer Stefano Parisi werden Geldwäsche im großen Stil vorgeworfen. Das Unternehmen gehört seit 2007 der Swisscom. Die UNO hilft der notleidenden Landbevölkerung der Mongolei. Im schneereichen Winter mit Temperaturen bis minus 50 Grad haben die Mongolen ganze Tierherden verloren. Gegen 3 Millionen Yaks, Schafe, Ziegen, Pferde und Kamele sind verhungert und erfroren. Die UNO leistet jetzt Geldzahlungen an die Hirten, wenn sie die Tierkadaver beseitigen, um Krankheiten zu vermeiden. Viele Mongolen sind dringend auf Essen, Unterkunft und Medizin angewiesen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Ja zur Abzocker-Initiative und ja zum Gegenvorschlag, was die Empfehlung der Nationalratskommission genau bedeutet. Giacometti, Klee, Monet. Der Mann, der Basel ein Museum von Weltruhm gab, Ernst Behler, ist tot. Wer wagt, gewinnt. Die Finanzplatzstrategie des Bundesrats erntet bei den Nachbarländern Kopfnicken. Wer nicht zu viel wagt, gewinnt. Die Kantonalbanken als sichere Geldhüter gewinnen Neugeld und Kunden. Deutschland bleibt in Afghanistan, trotz heftigem Protest der Opposition. Und ein letztes Gespräch als Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft.
Meine Kinder sagen, mein Vater, und ich kriege jetzt Tränen, ist Schweizer Nationaltrainer. Und wenn ich daran denke, dann weiß ich, was das alles für unsere Familie, für mich bedeutet hat in meinem Leben. Das ist so ein großes Stück im Leben gewesen. Ja, es ist schwierig, darüber zu sprechen eigentlich im Moment.
Und Ralf Krüger macht es doch im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.686 Punkten, ein Plus von 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 46,34 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,756. Das Wetter. Im Norden weht teils stürmischer Westwind. Dazu ist es wechselhaft mit Schauern. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend gegen 700 Meter. Im Süden setzt sich zunehmend die Sonne durch. Die Temperatur liegt zwischen 8 und 11 Grad. Am Samstag scheint oft die Sonne, am Nachmittag ziehen Wolken auf. In den Alpen setzt starker Föhn ein. Am Sonntag fällt im Süden und Westen zeitweise Regen. In den Föhnregionen ist es teilweise sonnig. Die Temperatur erreicht 10 Grad, mit Föhn 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Nach wochenlangem Hin und Her um die sogenannte Abzocker-Initiative von Unternehmer Thomas Minder ist die Ausgangslage jetzt klarer. Die Rechtskommission des Nationalrats empfiehlt ein Ja zum Volksbegehren, das überrissene Gehälter und Boni von Managern verhindern will. Und gleichzeitig legt die Kommission einen direkten Gegenvorschlag zur Initiative vor. Der Gegenvorschlag unterscheidet sich allerdings kaum von der Abzocker-Initiative selbst. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
So viel steht fest, das wird ein Abstimmungskampf der schwierigeren Sorte. Der Titel der Initiative gegen die Abzockerei ist noch leicht verständlich. Die Stoßrichtung, der Kampf gegen ungerechtfertigte Riesenlöhne, Boni und Abgangsentschädigungen für Manager auch. Im Detail aber handelt es sich um eine äußerst komplizierte Materie, die für die breite Bevölkerung kaum zu verstehen sein wird. Und jetzt wird alles noch komplizierter, denn die Rechtskommission empfiehlt zwar einerseits ein Ja zur Initiative, gleichzeitig aber möchte sie, dass man sich auf dem Stimmzettel für eine Alternative entscheiden kann, für einen direkten Gegenvorschlag. Darauf haben sich SP, CVP und FDP in der Kommission geeinigt, gegen die Vertreter der SVP. Dieser Gegenvorschlag geht teils weniger weit als die Initiative von Unternehmer Thomas Minder, in anderen Punkten weiter. Im Großen und Ganzen, sagt die Präsidentin der Rechtskommission, Anita Tanai von der SP, seien die Unterschiede aber nicht sehr groß. Umso schwieriger werde es sein, die Unterschiede dem Volk zu erklären, muss Tanai eingestehen.
Es ist natürlich sowieso eine sehr schwierige Materie und ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass der direkte Gegenvorschlag die meisten Anliegen von Herrn Minder aufnimmt.
Und deshalb empfehle die Kommission dem Volk, sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag anzunehmen, sofern dieser in der am Montag beginnenden Session genehmigt wird. Kommissionspräsidentin Tanai ist überzeugt, dass das Volk dieser Empfehlung folgen und zweimal Ja sagen wird.
Also ich bin ziemlich sicher, dass sowohl Initiative wie auch Gegenvorschlag angenommen werden. Und entscheidend wird dann der Stichentscheid sein. Also in der Bevölkerung ist die Stimmung klar, es besteht in diesem Bereich Handlungsbedarf.
Wobei sich, wie erwähnt, die Frage stellen würde, was bei einem doppelten Ja denn nun gelte, die Initiative oder der Gegenvorschlag? Aus diesem Grund würde den Stimmberechtigten zusätzlich die Frage gestellt, welcher Lösung man den Vorzug gäbe. Weil es das Gesetz so vorschreibt, muss das Parlament dem Volk den Gegenvorschlag als erste Priorität empfehlen. Es ist aber gut möglich, dass sich einzelne Parteien im Abstimmungskampf bei einem Doppelja für die Initiative als erster Priorität aussprechen werden. So die SP, aber auch die SVP, denn sie ist über das Vorgehen der Rechtskommission gar nicht glücklich. Die SVP möchte einen anderen Weg wählen und die Regelung der Managerlöhne und Gehälter im Parlament festlegen und nicht über eine Volksabstimmung. Sie hält an ihrem Vorschlag fest, mit einer Revision des Aktienrechts schärfere Bestimmungen durchzusetzen. Initiant Thomas Minder hat unter diesen Umständen versprochen, sein Volksbegehren zurückzuziehen, womit eine Volksabstimmung hinfällig würde. Bei der jetzigen Ausgangslage ist allerdings davon auszugehen, dass die SVP mit dieser Taktik in der kommenden Session nicht durchkommen wird.
Die Schweiz pokert hoch, um ihr angeschlagenes Bankgeheimnis zu schützen. So hat Finanzminister Hans-Rudolf Merz gestern bekannt gegeben, dass es kein Globalangebot gebe, wie zum Beispiel den automatischen Informationsaustausch, sondern dass die Schweiz stattdessen mit jedem Land einzeln verhandeln wolle. «Das könnt ihr vergessen», ließ die EU-Kommission postwendend verlauten. Verhandelt werde nur mit der ganzen EU, nicht mit einzelnen Ländern. Doch da dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Heute zeigt sich, dass die Front innerhalb der EU keineswegs geschlossen ist. Deutschland zum Beispiel zeigt eine gewisse Offenheit gegenüber dem Schweizer Vorgehen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Kein automatischer Informationsaustausch hieß es gestern von Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Doch für Brüssel ist auch nach diesen deutlichen Schweizer Worten die Angelegenheit noch nicht vom Tisch. Emma Trainer, die Sprecherin des EU-Steuerkommissariats, sagt...
Well, the Commission promotes the automatic exchange of information because it believes that this is the most effective tool for ensuring that countries can collect the taxes.
Der automatische Informationsaustausch ist in den Augen der EU nach wie vor das effektivste Mittel, damit die einzelnen europäischen Staaten zu ihrem Steuergeld kommen. Doch der ganze Druck der EU kann sich in dieser Frage bisher noch nicht entfalten. Der Grund liegt darin, dass die EU beim automatischen Informationsaustausch noch immer keine einheitliche Linie hat. Noch immer scheren Österreich und Luxemburg aus Rücksicht auf ihre Finanzplätze. Solange nun Österreich und Luxemburg in dieser Frage nicht einknicken, kann sich auch die Schweiz oder Liechtenstein dem automatischen Informationsaustausch verwehren. Oder, wie es die Liechtensteiner Finanzplatz und Steuerverhandlungskoordinatorin Katja Gey sagt.
Es spielt auf jeden Fall eine Rolle, wie die Position Österreichs und Luxemburgs ist, weil ja Österreich und Luxemburg es vor allem davon, ihre Position vor allem auch davon abhängig macht, wie Länder, die außerhalb der EU sind, zu dieser Frage stehen.
Will heißen, das Schweizer Nein zum automatischen Informationsaustausch hat indirekt nebst Liechtenstein und EU-Mitglied Österreich und Luxemburg den Rücken gestärkt. Die Situation sei durchaus günstig für bilaterale Verträge, sagt Katja Gey.
Unsere Chance dabei ist, dass wir uns jetzt in dem Sinn einbringen, dass wir darstellen können, dass wir eine Alternative haben zu diesem automatischen Informationsaustausch.
Für Liechtenstein ist dies eine umfassende Weißgeldstrategie, wonach, wie im Vertrag mit England abgemacht, nur noch steuerdeklariertes Geld angenommen wird. Der Schweizer Finanzminister setzt nun ebenfalls auf bilaterale Verträge, um den automatischen Informationsaustausch verhindern zu können. Nächsten Dienstag reist er bereits nach Deutschland mit dabei, das Angebot einer Abgeltungssteuer auf deutsche Gelder auf Schweizer Bankkonten. Dazu sagt das politische Schwergewicht Hans Michelbach, Obmann der CDU und CSU-Fraktion im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages.
Es geht ja darum, dass der Fiskus seine Mittel nicht hinterzogen bekommt und damit mit der Abgeltungssteuer würde ja das letzten Endes bezahlt werden.
Auf die Frage, ob diese positive Einschätzung auch von Finanzminister Wolfgang Schäuble geteilt werden könnte, sagt Hans Michelbach.
Er wird natürlich die Verhandlungen mit Herrn Merz, Ihrem Schweizer Finanzminister, führen. Und es wird sicher die Verhandlung dann auch zur Umsetzung kommen. Ich meine, es ist in jedem Fall eine solche Lösung, die bessere Lösung wie die Bezahlung von Datendieben aus deutschen Steuermitteln. Und wenn das obsolet wird, dann ist das sicher der beste Weg.
Die Taktik des Bundesrates könnte also mit einzelnen Ländern wenigstens aufgehen. Gefragt ist nun Verhandlungsgeschick.
Mit dem Tod von Ernst Bayerler verschwindet eine wichtige Persönlichkeit aus der Schweizer Kulturszene. Und Basel verliert jemanden, dem die Stadt viel zu verdanken hat. Bayerler war Mitbegründer der Kunstmesse Art Basel und ersetzte mit der Fondation Bayerler in Rien bei Basel einen Anziehungspunkt in die Schweizer Kulturlandschaft. Seine Sammlung von rund 200 Bildern und Skulpturen der klassischen Moderne gilt als eine der weltweit bedeutendsten. Beat Giger.
Basel sieht sich gerne als Kulturhauptstadt der Schweiz. Entsprechend groß ist die Trauer über Ernst Bayerlers Tod. Bayerler habe viel dazu beigetragen, dass die Stadt am Rheinknie auch über die Landesgrenzen hinaus als Kunstmetropole wahrgenommen wird, meint Regierungspräsident Guy Morin.
Mit seiner Galerie, mit dem Ankauf von Sammlungsgegenständen hat er ermöglicht, dass sehr viele Kunstschätze A, in der Schweiz verbleiben können, B, dann auch bei uns ausgestellt werden und für die ganze Bevölkerung zur Verfügung stehen.
Angefangen hat alles ganz klein. Ernst Bayerler, der 1921 in Basel geboren wurde, stammte aus einfachen Verhältnissen. Er studierte Nationalökonomie und Kunstgeschichte und arbeitete nebenbei in einem Antiquariat. Als 26-Jähriger fing er an, Kunst auszustellen. Damit begann seine lebenslange Tätigkeit als Galerist. Eine große Leidenschaft, die ihn nie mehr losließ. Sein Motto: lieber ein Bild an der Wand als Geld auf der Bank. Oder wie er es in einem Interview 2006 ausdrückte:
Wenn ich ein Bild verkauft habe, habe ich zwei Bilder gekauft. Und habe das einfach so weiter betrieben. Und es hat sich so entfaltet, weil ich an Geld anzuhäufen nicht interessiert war, aber Geld zu schaffen für das nächste Projekt, für die nächste Ausstellung. Das hat mich fasziniert.
1982 errichtete Ernst Bayerler zusammen mit seiner Frau Hildi die Bayerler Stiftung mit dem Ziel, seine Sammlung mit Werken der klassischen Moderne zu pflegen und zu präsentieren. Seit 1997 wird sie im Museum der Fondation in Rien bei Basel ausgestellt und ist ein großer Publikumsmagnet. Obwohl Ernst Bayerler Zeit seines Lebens rund um den Globus chattete, blieb er seiner Heimatstadt Basel stets verbunden. Etwas, das auch Theodora Fischer, langjährige Direktorin des Schaulagers in Münchenstein und Kennerin der Basler Kunstszene, bemerkenswert findet.
Es wäre vermutlich zuträglicher seinem Erfolg gewesen, wenn er irgendwie nach Paris oder dann New York gegangen wäre, aber für ihn, ganz offensichtlich für seine Persönlichkeit, so wie man ihn auch gekannt hat, war diese Verbundenheit, diese Verwurzelung eigentlich auch in Basel lebenswichtig.
Denn Bayerler war nicht nur die Kunst wichtig, sondern vor allem auch die Nähe zur Natur.
Es gibt Leute, die brauchen das nicht. Auch nach dem Slogan, mein Auto braucht den Wald nicht. Aber ich brauche das und fühle mich glücklich. Ich brauche auch den Ausgleich, weil ich doch ein sehr strenges Programm habe, das ich weiter durchführen möchte. Aber das erfordert schon, dass man wieder Kräfte schöpft.
Ernst Bayerler, gestorben im 89. Lebensjahr. Die Krise der Grossbanken hat ihnen Erfolg und Gewinn gebracht, den Kantonalbanken. Tausende verunsicherter Kunden haben ihr Vermögen aus der UBS und anderen Grossinstituten in die Banken mit Staatsgarantie gebracht. Der Erfolg ist erfreulich für die Kantonalbanken, aber er stellt sie auch vor zwei neue Herausforderungen. Wie die neuen Kunden behalten und was tun mit dem vielen neuen Geld? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Es sind mehrere Milliarden Franken, die die Kantonalbanken von verunsicherten Kunden bekommen haben. Allein die Zürcher Kantonalbank als größte Kantonalbank hat im letzten Jahr 4,5 Milliarden Franken von Privatkunden bekommen. Dieses Geld muss nun möglichst zinsbringend angelegt werden. Das beste Geschäft wittern die Institute offenbar bei den Hypotheken. Hier haben alle Kantonalbanken kräftig zugelegt. Martin Scholl, der Chef der Zürcher Kantonalbank, ist überzeugt.
Es ist ein gesundes Wachstum, es ist ein Folge nicht von einer laschen Kreditpolitik, sondern eine Folge von mehr Aktivität im Markt.
Mehr Aktivität im Markt. Die Zinsen sind momentan rekordtief, die Hypotheken günstig und entsprechend begehrt. Von einem riskanten Wettkampf um Kunden wollen die Kantonalbanken dagegen nichts wissen. Sie sehen keine Immobilienblase entstehen, wie sie in den USA ja zum ganz großen Crash geführt hat. Sie betonen unisono, bei der Vergabe von Hypotheken nach wie vor strenge Kriterien anzuwenden. Hier also nicht fahrlässig große Risiken einzugehen. Ob sie recht haben, wird sich zeigen, wenn die Zinsen wieder steigen, die Hypotheken für die Eigenheimbesitzer wieder teurer werden. Hypotheken sind das eine, aber nicht alles Geld lässt sich in Häuser investieren. Und René Bock, der Chef der Thurgauer Kantonalbank, fügt an:
Unsere Herausforderung ist natürlich, die Gelder bei uns zu behalten. Wir setzen auch hier auf den direkten Kundenkontakt, auf Vertrauen und wir setzen alles daran, dass die Mittel nicht abfließen.
Um die neuen Kunden zu behalten, haben verschiedene Kantonalbanken zusätzliche Kundenberater eingestellt, etwa die Zürcher oder die Aargauische Kantonalbank. Bei der Aargauischen Kantonalbank ist das Betreuen von wichtigen Kunden aber auch Chefsache, wie der Chef Rudolf Dellenbach gleich selber sagt.
Es gibt natürlich viele sehr bedeutende Kunden, vermögende Privatkunden, auch Firmen zum Teil. Da sind wir persönlich zum Teil auch Geschäftsleitungen involviert, um die Leute wirklich emotional an uns zu binden.
Die Kunden wollen umworben werden, sich gut aufgehoben fühlen, sonst gehen sie wieder. Davon ist auch die Basel-Landschaftliche Kantonalbank überzeugt. Sprecher Christoph Löb:
Es wird so sein, dass gerade, und das ist jetzt schon spürbar, dass Grossbanken vermehrt wieder den Heimmarkt entdecken. Das heisst, die Konkurrenzsituation nimmt nochmal zu.
Je stabiler die Credit Suisse und vor allem auch die UBS werden, desto stärker wird sich der Kampf um Kunden zuspitzen. Desto mehr sind die Kantonalbanken gefordert.
In allen Ländern, die Soldaten nach Afghanistan schicken, ist der Militäreinsatz ein heikles Thema und oft birgt er auch politischen Sprengstoff. Erst letzte Woche ist in den Niederlanden die Koalitionsregierung am Streit darum auseinandergebrochen. Stabiler sind die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland. Da hat der Bundestag am Vormittag das Mandat für den Einsatz in Afghanistan verlängert. Aber auch hier gingen in der Debatte die Emotionen hoch und eine Protestaktion der Linkspartei führte zum Eklat. Aus Berlin, Ursula Jötzeler.
Für die Regierung schien die Debatte heute Morgen zunächst äußerst erfreulich zu laufen. Mit der neuen Strategie, die zivile Aufbauhilfe in Afghanistan zu verdoppeln, mehr Polizisten auszubilden und vor allem langsam den Abzug vorzubereiten, hatte sie auch die Sozialdemokraten ins Boot geholt. Der frühere Außenminister Steinmeier signalisierte in seiner Rede jedenfalls, dass die Mehrheit seiner Fraktion dem neuen Mandat zustimmen würde. Dann aber, nach einer guten halben Stunde, kam die Wende. Christine Buchholz von der Linkspartei erzählte in bewegenden Worten von der Begegnung mit Hinterbliebenen von Opfern des deutschen Luftangriffs in Kunduz. Deutschland, sagte sie, führe in Afghanistan einen Krieg gegen die einfache Bevölkerung.
Meine Damen und Herren, und damit spreche ich besonders die Kolleginnen und Kollegen der SPD und der Grünen an. Wenn Sie die Entscheidung über das neue Mandat treffen, denken Sie daran, wie auch immer Sie den Krieg rechtfertigen, Sie entscheiden heute über Leben und Tod.
Wie auf ein Kommando entrollten daraufhin die Abgeordneten der Linken Transparente mit den Namen der Opfer. Ein stiller Protest, ein Gedenkmoment für die Toten. Doch eben auch ein Verstoß gegen die strengen Sitten des Bundestags. Dort nämlich sind derartige Aktionen verboten. Bundestagspräsident Lammert musste handeln. Zunächst gab es einen Verweis, dann folgte der Rausschmiss.
Ich fordere Sie jetzt noch einmal auf, den Saal zu verlassen, weil Sie vom weiteren Verlauf dieser Sitzung ausgeschlossen sind.
Ein Eklat. Doch wohl war es danach weder dem Bundestagspräsidenten noch den verbliebenen Abgeordneten. Sie befürchteten ein negatives Echo in Afghanistan und den Unmut der eigenen Bevölkerung, denn die lehnt den Einsatz ohnehin mehrheitlich ab. Deshalb bemühten sich verschiedene Redner der Regierungsparteien, aber auch der SPD-Abgeordnete Christoph Sträßer, danach die Verhältnisse wieder gerade zu rücken.
Jedes Opfer einer solchen Auseinandersetzung ist zu viel. Und ich persönlich und wir alle möchten, glaube ich, auch keine Bilder mehr sehen von vollgepfropften Stadien, von gesteinigten, vergewaltigten Frauen. Wir wollen auch keine Bilder mehr sehen von Taliban auf den Straßen, die ihre politischen Gegner aufhängen. Das wollen wir auch nicht mehr sehen.
Am Schluss der Debatte durften die Mitglieder der Linkspartei dann immerhin wieder an der Abstimmung teilnehmen. Denn so viel war allen Bundestagsabgeordneten klar. Ohne deren Nein hätte das Ergebnis einen falschen Eindruck hinterlassen. Und das wollte man denn gerade beim Afghanistan-Einsatz, wo es um Krieg und Frieden geht, unbedingt vermeiden.
Barack Obama. Er startete mit hochfliegenden Plänen. Sie Wirklichkeit werden zu lassen, erweist sich nun zunehmend als schwierig. Der US-Präsident stößt nicht nur mit seiner Gesundheitsreform auf Widerstand. Auch sein Impulsprogramm für die Wirtschaft schlägt nicht so durch, wie er hofft. Zwar ist die Rezession in den USA offiziell vorbei, doch die Arbeitslosen merken davon noch wenig. Besonders schlimm ist es in Michigan, dem Zentrum der amerikanischen Autoindustrie. 15% sind dort arbeitslos. Eine Reportage von Max Ackermann.
Eine Baustelle in der Nähe von Detroit. Der Straßenbelag wird erneuert. Hier sind Ihre Steuergelder an der Arbeit, informiert ein Schild die vorbeifahrenden Automobilisten. Und in großen, fetten Buchstaben, dieses Projekt wird unterstützt mit Geld aus dem Recovery and Reinvestment Act. Das ist das Impulsprogramm, das die Regierung Obama kaum einen Monat nach Amtsantritt durchs Parlament gepeitscht hatte. Mit knapp 800 Milliarden Dollar soll die lahmende Wirtschaft angekurbelt werden. Michigans Anteil ist 18 Milliarden. Geld, auf das der Staat dringend angewiesen sei, sagt Gouverneurin Jennifer Granholm.
You better believe that this unemployment rate in Michigan would be a heck of a lot worse if it weren't for the fact that the Obama administration came in and provided a safety net.
Ohne die Steuererleichterungen auf niedrige Einkommen und für kleine Betriebe, ohne die zusätzlichen Sozialleistungen wie längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeldern und ohne die Direktinvestitionen wäre Michigans Arbeitslosenrate noch weit höher, argumentiert die Gouverneurin. In Michigan ist im Schnitt jeder und jede Sechste arbeitslos, in der einstigen Automobilhauptstadt Detroit ist es jeder Dritte. Und selbst Ann Arbor, die reiche Universitätsstadt, ist in Schwierigkeiten, seit vorletztes Jahr der Pharmakonzern Pfizer seinen Betrieb hier dicht gemacht und 3000 Leute entlassen hat.
We have stormwater projects or sewer projects, we have energy improvement.
Stadtverwalter Roger Fraser zählt Projekte auf, die mit Stimulusgeldern teilfinanziert werden. 3,5 Millionen Jobs würden mit dem staatlichen Wirtschaftsprogramm geschaffen oder zumindest gerettet, behauptet die Regierung, 120.000 alleine in Michigan. Ob das stimme, müsse sich erst noch weisen, mahnt Roger Fraser zur Vorsicht.
I don't think there's a good assessment yet.
Noch habe das Impulsprogramm nicht auf den Arbeitsmarkt durchgeschlagen.
There haven't been any noteworthy stories about great employment gains or significant changes in our unemployment rate as a consequence of federal stimulus spending.
Inzwischen wächst im Volk die Ungeduld und der Zorn richtet sich immer stärker gegen die Regierung Obama, obwohl die Probleme weniger verursacht als geerbt hat. Vor den Toren der Automobilmesse in Detroit demonstrieren einige Dutzend sogenannte Tea Party-Anhänger. Sie lehnten die verfassungswidrige Ausweitung des Staates ab, begründet ein junger Mann den Protest gegen Wirtschaftsförderprogramme und gegen Staatshilfe für bedrängte Firmen.
These people are here in sub-freezing temperatures and zero wind chill factors. They are protesting the unconstitutional expansion of the federal government.
Absurd findet das Gouverneurin Granholm. Wenn Privatpersonen und Betrieben das Geld für Investitionen fehle, müsse doch der Staat einspringen. Ohne staatliche Hilfe wäre alles noch sehr viel schlimmer.
Truly, if it were for the federal government, we would be in terrible condition, much worse than we are now.
Das ist im Moment eine schwierig zu vermittelnde Position. Alle Umfragen zeigen, dass die regierenden Demokraten im Gegenwind stehen, selbst in der einstigen Industriehochburg Michigan. Hier wird im November eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger von Gouverneurin Granholm gewählt. Fast sicher wird es ein Republikaner sein.
Max Ackermann aus Michigan.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.